Heute und nächsten Sonntag spreche ich über ein Thema, das ich schon sehr lange in meinem Herzen bewegen tue. Das heisst aber nicht, dass mir deswegen leichter wird fallen, als andere Mal über das zu predigen. Nein, es ist eher schon fast schwerer, die richtigen Worte zu finden, den richtigen Aufbau zu finden, wenn man es schon so lange in seinem Herzen mitträgt und bewegen tut. Aber ich versuche es heute, weil es wirklich ein wichtiges Thema ist. Und ich traue es euch zu, dass ihr irgendwie mit mir zusammen Kurve schon werden kriegen. Und wie ich schon gesagt habe, die Predigt wäre zu lang für einen Sonntag. Es wäre ein bisschen viel zugemutet. Und darum habe ich mich getraut, sie aufzuteilen. Wir hören heute eigentlich Teil 1 und dann nächsten Sonntag Teil 2. Überschrieben habe ich den Teil für heute mit «Entlarve deine Lebenslügen». Und damit will ich niemandem unterstellen, dass er jemand anders anlügen würde. Nein, das will ich natürlich nicht. Aber ich unterstelle uns allen, dass wir in einer Lüge oder mehreren Lügen auf den Leim gegangen sind. Und es sind schwerwiegende Lügen. Lügen, die unsere Lebensqualität markant verschlechtern. Aber wenn wir es schaffen würden, die Lügen durch Wahrheiten zu ersetzen, dann würde das auch bedeuten, dass sich unsere Lebensqualität markant verbessern würde. Und ich finde, das sind sehr gute Aussichten. Der erste Schritt dazu ist, dass wir die Lügen überhaupt einmal als Lügen entlarven. Weil solange das nicht passieren tut, sind die Lügen für uns immer noch Worte. Wir glauben sie, wir leben sie, eben wir lassen uns auch das Leben von innen schlecht machen. Und der erste Schritt, dass wir die Lügen als Lügen entlarven, den wollen wir heute gemeinsam tun. Und es ist wie immer, auf den ersten Schritt folgt irgendein zweiten, ein dritten, ein vierten und so weiter. Und das Gute ist, Jesus selber hat all diese Schritte auch müssen machen in seinem Leben. Sein Handeln darf uns Mut machen und darf uns Hoffnung geben. Es ist eben wirklich möglich, die Lebenslügen durch Gottes Wahrheiten zu ersetzen. Und manchmal denken wir ja, Jesus, der hat es gut gehabt, wo er als Gott auf die Welt gekommen ist. Weißt du, als Gott auf dieser Welt, da lebt es sich einfach. Da kriegst du das Leben schon in den Griff. Wenn sonst, wenn nicht so. Doch eigentlich ist es andersrum. Jesus ist als Mensch auf die Welt gekommen. Und genauso hat er als Mensch auf dieser Welt gelebt. Wie du und wie ich. Das Wunder der Geburt von Jesus ist, dass nicht Gott auf die Welt gekommen ist. Das Wunder ist, dass Gott als Mensch auf die Welt gekommen ist. Und weil Jesus Mensch war, wie du und ich, ist es eben auch möglich, dass wir quasi die Lebenslügen auch entlarven und durch Wahrheiten ersetzen können. Und weil Jesus als Mensch auf die Welt gekommen ist, ist folgende Geschichte passiert, die ich euch jetzt vorlesen möchte. Die Geschichte finden wir in Matthäus 4, ab Vers 1 bis Vers 11. Ich tue sie euch vorlesen und ihr könnt hier auch mitlesen. Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Doch Jesus erwiderte, nein. Die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem, auf den höchsten Punkt der Tempelmauer. Dort sagte er, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Denn die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus antwortete, die Schrift sagt aber auch, fordere deinen Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf den Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt mit allen Reichtümern. Das alles schenke ich dir, sagte er, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Scher dich fort von hier, Satan, sagte Jesus zu ihm. Denn die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm alleine dienen. Da verließ ihn der Teufel und Engel kamen und sorgten für Jesus. Die Geschichte, die wir hier jetzt gehört haben, die findet statt, nachdem als Jesus vom Johannes getauft worden ist. Gerade direkt nachher ist Jesus in die Wüste gegangen. Und wir finden die Geschichte so, wie wir sie jetzt gehört haben, bei Matthäus und auch im Lukas-Evangelium. Wir finden sie hingegen nicht beim Johannes. Und bei Markus finden wir nur in einem Satz zwei erwähnt, dass es irgendwie eine Versuchung in der Wüste gegeben hat. Aber ohne all die Details. Bei Matthäus und Lukas sind sie fast identisch. Der Lukas hat einfach eine andere Reihenfolge. Versuchung 2 und 3 sind vertauscht gegenüber von Matthäus. Oder wie auch immer, was auch immer das Original wäre. Mir zeigt es auf jeden Fall, dass wir aus der Reihenfolge keine geistlichen Wortzellen ableiten, wenn die unterschiedlich sind. Aber inhaltlich können wir sehr, sehr viel aus dieser Geschichte lernen. Also, schauen wir uns doch die drei Versuchungen einmal ein bisschen genauer an. Nach der Taufe ist Jesus 40 Tage in die Wüste gegangen. Und warum hat er das gemacht? Wir haben es gehört, weil der Heilige Geist ihn in die Wüste geführt hat. Und warum hat er ihn in die Wüste geführt? Auch das haben wir gehört. Es steht, damit Jesus vom Teufel versucht werde. Die ersten 40 Tage und Nacht ist nichts passiert. Ausser, dass Jesus gefastet hat. Er hat nichts gegessen und muss nach 40 Tagen dementsprechend hungrig sein. Wahrscheinlich hat es darum der Teufel zuerst mit dieser Versuchung probiert, wo Jesus aus Steinen Brot machen soll. Ich meine, das ist wieder die logische Konsequenz. Die fängt man doch an. Jesus, schau da den Stein. Hilf dir, mach Brot draus. Dann hast du etwas zu essen. Das ist sicher der eine Grund, oder? Dass er Nahrung bekommt. Darum hat, denke ich, der Teufel das probiert. Aber vor allem hat der Teufel wollen Jesus herausfordern. Jesus soll beweisen, dass er das kann und dass er Gottes Sohn ist. Jesus soll etwas tun, damit er jemand ist. Unter dem Druck stehen wir doch auch heute noch. Alle, oder? Auch heute gilt immer noch der Grundsatz, du bist, was du tust. Du bist, was du tust. Mir fällt das immer wieder besonders dann auf, wenn irgendwie ein Anlass ist und ich viele neue Leute treffe. Und man geht aufeinander zu, redet ein bisschen, führt ein bisschen Smalltalk. Und dann fragt man immer wieder so die Frage, was machst du? Man fragt nicht, wer bist du? Man fragt, was machst du? Und dann wird meistens über die Arbeit erzählt, oder? Das, was man halt so machen tut. Es ist, als würde die Arbeit die Identität vom anderen maßgeblich ausmachen. Oder wenn ich es frage und erzähle, als würde die Arbeit die Identität maßgeblich von mir ausmachen. Das heisst aber auch, wenn du mal nichts mit tust, weil du krank bist oder arbeitslos, dann trifft dich die Lebenslüge da noch viel härter. Wer nichts tut, der ist ja dann auch nichts. Das ist der Umkehrschluss. Die Lebenslüge bindet unsere Identität an unser Tun. Und das hat verheerende Auswirkungen, wenn das so passieren tut. Drei konkrete Auswirkungen möchte ich euch schnell vorstellen. Erstens, durch dein Tun versuchst du dann zu definieren, wer du bist, wenn du die Lebenslüge zulässt. Zweitens, durch dein Tun versuchst du gut genug für den Himmel zu sein. Und drittens, all dein Tun, all dein schlechte Tun klagt dich an und redet ihr ein, dass du unwürdig für Gott bist. Oder unwürdiges Kind Gottes zu bist. Merkt ihr, wie tief die Lüge da geht? Der Teufel hat Jesus gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann verwandle die Steine in Brot. Er hat ihn zum Tun aufgefordert. Und uns flüstert er auch etwas zu. Ich möchte aus diesen drei Punkten noch einmal nachgehen. Zum ersten sagt er, du bist, was du tust. Also du bist besser, wenn du mehr tust. Und du bist schlechter, wenn du weniger tust. Über das Tun definierst du dich und du tust dich auch einordnen. Der mehr tut, scheint in deinen Augen plötzlich besser zu sein als du. Und der weniger tut, über den stehst du, oder? Dort bist denn du besser. Plötzlich passiert so eine Einordnung. Vom Tun beziehst du deinen Selbstwert. Und das Nicht-Tun entzieht dir deinen Selbstwert wieder komplett. Und wer mit dieser Lüge lebt, ist gefangen in einem Hamsterrad. Du musst tun, dass du bist. Immer mehr, immer mehr. Und wenn du besser sein als die anderen, dann musst du einfach ein bisschen mehr tun. Einfach ein bisschen mehr Gas geben, dem Rädchen. Dann wirst du besser. Und ich habe mir überlegt, könnte diese Lüge der Grund sein, dass wir es heute mit so vielen Burnouts zu tun haben? Könnte das ein Teil von diesem Problem sein? Sicher nicht der einzige Teil, aber es könnte vielleicht einen Zusammenhang damit haben. Zum zweiten Punkt habe ich mir überlegt, wenn du Gutes tust, dann bist du auch gut. Oder? Das ist ein Teil davon. Darum tu Gutes. Und ganz viele Leute leben nach dem. Tu Gutes in deinem Leben. Tu Gutes in deinem Leben. Das Pfadi-Motto ist doch jeden Tag eine gute Tat. Wir haben einen Besi. Aber das wäre das Motto gewesen. Und irgendwie führt so eine Überlegung dazu, dass du dir könntest mit deinen guten Taten den Himmel verdienen. Vielleicht einmal in der Kirche als Kind getauft worden sein und dann einfach Mühe geben, das Leben lang gut zu tun. Versuchen, niemandem zu schaden. Und dann hast du ein gutes Leben geführt und wenn du Gutes tust, dann bist du gut. Das ist auch ein Teil von dieser Lüge. Aber wir können uns den Himmel nicht verdienen. Es gibt keine Werksgerechtigkeit, ist das Wort dazu. Kein Werk der Welt kann dir ins Himmel führen, außer du nimmst Jesus in deinem Leben auf. Aber dann ist es nicht mehr wichtig, was du als Gutes da hast. Und zum dritten Punkt, das ist wahrscheinlich der gemeinste Aspekt von dieser Lüge. Immer wenn du etwas Falsches tust, sagt die Lüge über dich aus, dass du schlecht bist. Tust du etwas Schlechtes, bist du schlecht. Und für einmal mögen wir das gut wegstecken. Aber jedes Mal gleich, wenn du einen Fehler machst, kommt der Teufel wie dein Leben und sagt, schau, du hast etwas Schlechtes da. Und das heisst, du bist schlecht. Und er klagt dich an für deinen Fehler. Und wir alle wissen, steht der Tropfen hüllt den Stein. Wenn wir irgendetwas in unserem Leben haben, wo wir immer wieder machen, wir sind absolut nicht stolz drauf. Und wir möchten es eigentlich nicht mehr machen. Aber es gelingt uns nicht und wir fallen immer wieder drauf rein. Und wir glauben gleichzeitig an die Lüge da. Dann schleicht sich etwas ein. Hey, wir sind schlecht. Und irgendwann kommen Zweifel. Bin ich überhaupt noch genug gut, für mit Gott zusammenzuleben? Ich bin doch so schlecht. Und irgendwann kommen wir sogar vielleicht zu der falschen Annahme, dass wir eben nicht genug gut wären, um mit Gott zusammenzuleben. Ja, es ist so, wie die Lüge hat eigentlich das Ziel, uns von Gott zu trennen. Und da finde ich ganz besonders, merken wir schön, wie die Lüge uns Menschen will von Gott trennen. Also schon nur die erste Lebenslüge. Du bist, was du tust. Die setzt uns eigentlich schon ganz schön zu, so auf ein ganzes Leben gesehen. Wenn wir weitergehen, dann kommt nach Matthäus, ist dann die zweite Versuchung, dass der Teufel Jesus auf den höchsten Punkt der Tempelmauer bringt. Die Tempelmauer ist in Jerusalem. Dort rauf führt der Teufel Jesus und er sagt dann, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann komm ab. Komm ab. Und wörtlich sagt der Teufel, das möchte ich euch noch einmal kurz vorlesen, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Bei der zweiten Lebenslüge geht es um Anerkennung, um Ansehen, bis hin zu Menschengefälligkeit und Menschenfurcht. Kurz gesagt, du bist, was andere über dich denken oder über dich sagen. Das bist du. Wenn wir alle streben nach Anerkennung. Anerkennung ist etwas Schönes. Anerkennung tut uns gut. Und ich glaube, Anerkennung brauchen wir ein Stück weit auch in unserem Leben. Aber bei dieser Lebenslüge spüren wir ganz besonders, dass Worte eben wirklich Macht haben. Liebe Worte, die schmeicheln uns. Wenn uns jemand etwas nett sagt, dann tut das uns gut. Das baut uns auf. Wenn uns aber jemand böse Worte sagt, etwas Fieses, etwas Gemeins, etwas, was uns verletzt, dann lässt uns das unsicher werden, macht uns klein, ja, macht uns traurig. Es hat Auswirkungen. Mir hat erst eine Frau erzählt, dass sie ganz fest unter dieser Lebenslüge zu leiden hatte. Ihr Chef hat ihr zu verstehen gegeben, dass sie weniger wert sei als andere Angestellte, die das Gleiche machen, einfach weil sie nicht eine gute Ausbildung haben. Aber sie hat seit vielen Jahren das Gleiche gemacht. Und sie hat seit vielen Jahren hervorragend gemacht. Und plötzlich ist der Chef auf die Idee gekommen, dass die Ausbildung jetzt eine Rolle spielt zur Bewertung. Und hat gesagt, du bist nicht gut. Du hast nicht die gleiche Ausbildung. Und sie hat sehr lange gehabt. Die Worte von dem Chef hat sie sehr schwer verletzt. Und sie hat wirklich lange gehabt, um das ablecken. Zum merken, sie ist gar nicht das, was andere über sie sagen. Wie gesagt, wir alle wollen Anerkennung. Aber das, was andere über mich denken und über mich sagen, das darf doch nicht ausmachen, wer ich bin. So weit darf es doch nie kommen. Ich meine, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass es nicht zur Ausrede wird, dass wir am Schluss sagen, ja, ich muss mich keiner Kritik mehr stellen. Alles prallt an mir ab. Alles, was ihr irgendeinmal würdet zu mir sagen, Simon, weißt du, die letzte Predigt, die ist einfach viel zu lang gewesen. Dann sage ich, das macht nicht, wer ich bin. Es soll nicht alles abprallen, oder, an mir. Also es soll nicht jetzt gerade irgendwie auf der anderen Seite vom Ross runterfallen. Aber ich muss auch nicht wegen jeder Kritik mich total neu erfinden. Das wäre auch falsch. Es ist eine schwerwiegende Lebenslüge, zu glauben, dass deine Identität von dem abhängen tut, was andere über dich sagen. Wenn du dieser Lebenslüge aufsitzt, dann wirst du zum Spielball von deinen Mitmenschen. Und du verwendest deine ganze Kraft nur noch dafür, dass du anderen gefallen tust. Das ist dir dann plötzlich wichtig. Und das dreht sich irgendwie dein Leben. Schauen wir noch die dritte Lebenslüge an. Jesus hat an dieser dritten Lebenslüge müssen widerstehen. Der Teufel hat ihn jetzt genommen und hat Jesus auf einen hohen Berg aufgebracht. Der muss so hoch gewesen sein, dass man alle Länder auf dieser Welt hat können überblicken. Und alle Reichtümer hat können sehen, die auf dieser Welt sind. Und der Teufel hat Jesus all das angeboten. Alle Länder und alle Reichtümer. Und er gesagt, das gebe ich dir. Du musst dich einfach vor mir verbeugen und mich anbeten. Und da drin erkennen wir die dritte Lebenslüge. Du bist, was du hast. Die Lebenslüge, die klassifiziert uns wieder. Der bedeutendste Mensch ist in dem Fall der, der am meisten hat. Und der Umkehrschluss ist, der unbedeutendste Mensch ist der, der am wenigsten hat. Das ist wie im Turnen in der Schule. Dort hat man einmal den Grössten noch müssen hinstehen. Oder im Militär. Und da könnte man jetzt sagen, steht mal in eurem Vermögen mässig hin. Und dann siehst du, wer der bedeutendste und der unbedeutendste Mensch ist. Die Woche war der Mr. Trump am WEF in Davos. Man ist ihm nicht entkommen, wenn man die Zeitung aufgetan hat oder Fernsehen geschaut hat oder irgendetwas. Und am Freitag hat er eine 45-minütige Rede gehalten. Eigentlich dort, in dem Kongresszentrum, zu den Leuten, die da waren. Aber die Rede ist ja per Fernsehen und per Internet über die ganze Welt innen ausgestrahlt worden. Also eigentlich hat er eine Rede zur Welt gehalten. Und er hat es geschafft, 45 Minuten nur von Geld, Reichtum, Besitz und mehr Gewinn zu reden. Ich möchte das mal vorstellen. Es hat keinen anderen Inhalt gehabt. Nichts anderes wäre wichtig auf dieser Welt. Das war seine Botschaft über 45 Minuten. Er mag zwar millionenschwer sein, aber zu welchem Preis? Was ist da passiert in seinem Herz, in seiner Seele, dass es nur um das geht? Dass das seine einzige Botschaft ist. Amerika, dort soll man investieren, dort kann man mehr Gewinn machen, das lohnt sich. Das ist der Weg für mehr Reichtum. Schauen wir noch einmal den Vers 9 an. Dort sagt der Teufel zu Jesus, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Oft sagen Christen, alle Reichtum kommt von Gott. Doch wenn wir jetzt den Vers so lesen, dann finde ich, müssen wir ein bisschen stutzig werden. Weil da steht, dass der Reichtum auch vom Teufel kommen kann. Der Teufel ist der Fürst dieser Welt. Das steht so auch in der Bibel. Und er kann auch reich machen. Da müssen wir aufpassen. Er hat Jesus alle Länder angeboten. Und alle Reichtum, die in diesen Ländern ist, alle Schätze hat er ihm angeboten. Im Gegenzug verlangt er eigentlich wenig. Jesus soll einfach niederknien und ihm anbeten. Das ist schnell gemacht, dass du dann alles bekommst. Und ich glaube, ich darf ruhig sagen, der Teufel, der gibt dir noch so gern Reichtum und Ländereien, wenn du dafür ihn anbeten tust. Wenn du ihn zu deinem Gott machen tust. Wenn wir diesen Leuten glauben, dann denken wir, je mehr wir haben, desto wichtiger sind wir. Desto besser geht es uns. In Wort aber, wo der Teufel mit all dem Reichtum uns von Gott weglocken. Er hat ein Ziel. Er benutzt das als Köder, damit wir ihn anbeten, damit wir ihn zu Gott machen. Die Lebenslüge, die dritte, die will uns antreiben, dass wir immer mehr wollen und sie will uns von Gott wegtreiben. Das ist ihr Ziel. Und bis jetzt habe ich nur über die Versuchungen, also über die Lebenslügen geredet. Und Jesus hat aber den Teufel als Lügner entlarvt. Jedes Mal hat er ihm geantwortet mit einem Wort, das von Gott kommt, hat gekontert. Und während Jesus bewusst vom Heiligen Geist in die Wüste geführt worden ist, um dort vom Teufel versucht zu werden, läuft es bei uns, ich glaube, in den meisten Fällen ein bisschen anders. Wir werden ein Leben lang mit den Lügen vom Teufel konfrontiert. Und ich glaube, die drei Lügen sind so wie Basislügen, die unsere Grundfeste das erste Mal in unserem Leben erschüttern. Und wir müssen immer wieder auf der Hut sein, um im Teufel nicht auf den Leim zu gehen. Um plötzlich nicht einen von diesen drei Sätzen zu einer Worte zu machen, wo wir leben wollen. Die tönen eben eigentlich noch gut. Die sind einfach verständlich. Und ein Grossteil der Welt setzt sie um und lebt dann noch. Eine Lüge ist wirklich etwas, das glatt das Wort durchgehen kann. Das ist doch auch der Fall. Es kann zwar tatsächlich mal sein, dass du in deinem Leben auch eine Zeit hast, oder vielleicht noch gehabt hast, oder noch vor dir hast, wo du wirklich in einer Versuchung ausgesetzt bist. Wie Jesus in einer Versuchung da ausgesetzt war. Und wo du musst deinen Glauben beweisen. Ganz speziell. Das kann es geben. Aber meistens läuft es in unserem Leben anders. Ich glaube, meistens müssen wir als Christ jeden Tag uns einfach diesen Lebenslügen stellen und sie wieder durch Gottes Wahrheiten ersetzen. Ich glaube, das ist unser Kampf, wo wir ein Leben lang kämpfen müssen und wo wir immer davor auf der Hut sein müssen. Und bis jetzt habe ich nur die Lügen angeschaut, aber eigentlich noch gar nichts zu den Worten gesagt. Aber damit die Predigt nicht mega eben zu viel zu lang wird, habe ich sie aufgeteilt. Und das heisst, dass wir dann nächste Woche ganz viel über die Worte werden hören und nicht viel über die Lügen. Aber ich möchte euch nicht einfach jetzt nur mit diesen Lügen heilen. Also irgendetwas müssen wir rasch noch machen, sonst ist ganz ein schlechtes Ende für die Predigt und irgendwie kein schönes Heimgehen dann. Darum machen wir eine kleine Vorschau, einen kleinen Ausblick schon, was denn die Worte könnten sein. Und ich habe dazu eine Tabelle erstellt, die wir uns zusammen anschauen. In der ersten Spalte sehen wir erste, zweite, dritte Versuchung. In der mittleren Spalte stehen Satans Lügen und ganz rechts steht noch ein Gottes Worte. Die erste Versuchung, wir erinnern uns, ist darum gegangen, mach etwas. Mach Brot aus diesen Steinen. Also die Lüge heisst, du bist, was du tust. Und Gottes Wort, und so wie auch Jesus regiert hat, war, Jesus hat verzichtet auf Selbsthilfe. 40 Tage nichts essen, da tut der Magen mehr als knurren. Da bist du richtig auf dem Zahnfleisch. Und es wäre eigentlich angebracht gewesen, wenn er die Macht dazu gehabt hätte, jetzt sich Brot zu machen und selber zu helfen. Aber Jesus hat auf Selbsthilfe verzichtet und hat damit etwas ausgesagt. Jesus hat ausgesagt, ich bin, was Gott tut, ich bin, was Gott durch mich tut. Und wir haben es gehört am Schluss von dem Text, nachdem der Teufel gegangen ist, sind die Engel gekommen, also die, die Gott geschickt hat, und die haben Jesus dann versorgt mit allem, was er gebraucht hat. Es ist das eingetroffen, wo Jesus drauf gesetzt hat. Bei der zweiten Versuchung ist darum gegangen, sei jemand, beweis dich. Du bist, was andere über dich sagen, oder manchmal noch fieser, was andere schon nur über dich könnten denken. Und die Wahrheit wäre, du hast nicht nötig, dich zu beweisen. Wirklich nicht. Du hast es nicht nötig. Du bist einzigartig und wunderbar. Du bist erschaffen von Gott. Und er liebt dich. Das ist ganz eine andere Qualität als die Lüge, die du dich beweisen musst und etwas tun, dass du irgendwie jemand bist. Bei der dritten Versuchung hat Satan Länder und Reichtum angeboten. Er hat gesagt, die sind wichtig. Reich sein, etwas haben, ist wichtig. Das ist wichtig, du brauchst das. Und ich gebe es dir. Du bist, was du hast. Und Gottes Wort ist, Reichtümer auf dieser Erde sind vergänglich. Höchst vergänglich. Und Jesus hat gesagt, ich will nur Gott anbeten. Dich bete ich nicht an. Ich will nur Gott anbeten. Und das Ganze ist einfach mal stichwortartig und noch nicht biblisch begründet. Wir müssen es jetzt einfach mal so annehmen und aushalten und dürfen aber gleichzeitig auch schon ein bisschen gespannt sein, wie es denn da weitergehen wird. Gleichzeitig hoffe ich aber auch, dass es dir ein bisschen Hilfe bietet, konkrete Hilfe. Wenn du jetzt so eine Woche lang Zeit hast, dir zu überlegen, wo schleichen sich Lebenslüge in meinem Leben, in meine Gedankenwelt rein? Wo passiert es, dass ich denen auch mal auf den Leim gehe? Ich glaube, wir haben alle ganz viele so Situationen. Denn wenn wir mal gelobt werden und wir merken, dass uns jetzt das gut tut und wir gerade viel aufrechter rumlaufen und irgendwie merken, das hat mir jetzt meine Identität maßgeblich geschärft. Oder der Umkehrschluss. Streit in der Ehe. Ein Zusammenschiss vom Chef. Und dann merkst du auch, was das mit dir macht. Du bist, was andere über dich sagen oder denken. Oder wenn du wieder mal das Gefühl hast, das Bankkonto ist schon leer und der Monat ist noch so viel. Das geht doch nicht. Wir haben so viele Gelegenheiten, uns jetzt mal eine Woche lang darauf zu achten, wo sind die Lebenslügen in unserem Leben. Und ich lade euch dazu ein, das mal mitzumachen. Ja, und dann vielleicht auch mal so ein bisschen wirklich bewusst, ja, vielleicht schreibe das sogar auf. Wenn gehe ich diesen Sachen immer wieder auf den Leim? Wenn nehme ich die Lügen als Worte an? Und mit dieser Aufgabe, die ihr jetzt habt, möchte ich zum Schluss kommen und beten. Ja, Jesus, ich danke dir wirklich, dass du Mensch geworden bist. Als Mensch auf die Erde gekommen bist und dass wir dich dürfen als Vorbild haben. Die Lebenslüge, das ist nichts, wo nur wir durchstehen müssen. Ich danke dir, dass du dich denen auch gestellt hast. Diesen Versuchungen, so komprimiert in der Wüste. Und dass du gesagt hast, gezeigt hast, was Gottes Worte sind. Und wie wir denen widerstehen können. Und ich bitte dich jetzt wirklich, dass wir die Lügen können als Lügen entlarven. dass du uns helfen tust. Jetzt in dieser Woche und auch im weiteren, in der weiteren Zeit, dass du uns immer wieder den Finger irgendwann draufheben tust und sagst, schau, das ist eine von deinen Lügen. Das ist kein Wort. Das ist kein Wort von mir. Das ist eine von deinen Lügen. Hilf du uns. Hilf du uns, wirklich die Lügen zu entlarven. Und hilf du uns nachher auch, Gottes Worte dort einzusetzen. Ja, wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Führung und deine Leitung dafür. Ja, sei du uns gnädig. Und wir wollen voller Vertrauen jetzt auch einfach in die Woche hineingehen. Und ich bin gespannt, was du jedem Einzelnen von uns wirken tust. Amen.